zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 177 von Distanz und Gloria. Es ist Freitag, 19.20 Uhr. Ich begrüße euch ganz herzlich. Nehmt euch einen Stuhl, setzt euch dazu, denn hier sind wieder eure beiden Lieblingspappnasen, der Herr Städt und der Herr Polos. Der Städt trägt einen Pulli, der aussieht, als wäre er von hinten in ein Schaf reingekrochen und sieht aus, als wäre er zu Hause. Und so ist es auch bei mir. Wir haben heute zweimal den Aufnahmetermin verschoben. Dafür bin ich dem Herrn Städt sehr dankbar, dass er so flexibel war. Er sei gegrüßt und sage, wie es ihm gehe.
Auch meinetwegen haben wir den Termin verschoben und dafür bin ich uns auch sehr dankbar. Und das ist natürlich schön, dass man sich auch gegenseitig mal dankbar sein kann, weil ansonsten sind wir uns nie dankbar, sondern wir machen uns eigentlich immer nur Vorwürfe. Und deshalb ist das meine Abwechslung im Betriebsablauf. Also, wie es mir geht, war er gefragt, ne? Ja?
So ist es.
Ja, mir geht's gut. Wirklich gut. Ich habe endlich mal wieder ein paar Tage Ruhe. Und das, obwohl ich jetzt bei einer anderen Fluggesellschaft arbeite, nämlich bei Lufthansa. Wie schon gedacht und erzählt, seit Dienstag arbeite ich bei Lufthansa. Also ich bin dort jetzt angestellt, arbeiten tue ich da noch nicht so richtig. Das geschieht erst ab nächster Woche. Denn ich brauche ein neues Type-Rating, eine Umschulung auf den Airbus zurück. Und das liegt daran, dass ich ja Embraer geflogen bin bei Austrian und jetzt Airbus wieder. Und man sagt, wenn du woanders ein anderes Flugzeug geflogen bist, dann brauchst du ein neues Type-Rating, obwohl das andere noch gültig wäre, eigentlich. Stimmt aber auch. Also rechtlich gesehen bräuchte ich nicht nochmal eins, aber Lufthansa sagt, das machen wir trotzdem, weil du ja alles ausgeladen hast vom Airbus aus deinem allzu großen Hirn. Und damit haben sie natürlich vollkommen recht.
Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Zum einen ist es wunderschön zu hören, dass du nach, wie lange machen wir das jetzt? Seit fast 3 Jahren machen wir diesen Podcast, glaube ich. Dass du es geschafft hast, endlich an dem Ziel anzukommen, was du im Prinzip, seit ich dich kenne, vor Augen gehabt hast. Also selten hat mich eine Sache für jemanden anders so sehr mit Freude erfüllt, wie das endlich zu hören. Des Weiteren finde ich es total spannend, dass du diese Schulung nochmal machen musst. Wäre aber auch eine Frage von mir gewesen. Also die ging mir auch gerade durch den Kopf, als du das erzähltest. Ergibt aber auch aus Sicherheitsgründen natürlich irgendwie Sinn, das nochmal zu machen. Und dann noch ein Fun Fact am Rande. Wusstest du, dass das Gehirn eines Blauwals, was ja das größte Tier auf Erden ist, so groß ist wie eine Walnuss?
Ja, das ist mir bekannt gewesen, weil es ja quasi nicht um die Körpergröße geht, sondern um das, was da stattfindet oben. Das ist natürlich cool. Ja.
Also es ist ein gewaltiges Tier, aber mit Mathe wird knapp.
Wird's enger, ja. Genau. Ja. Da haben wir schon ein bisschen mehr in der Birne.
Genau. No? Das bedeutet, du bist zu Hause, nehme ich mal an?
Ich bin zu Hause im Gästezimmer allerdings, weil oben Tohu Behabe Behobu ist.
Er kennt es nicht, dieses Wort. Es ist schon in der Bibel zu finden. Können wir es bitte nochmal hören?
Tohu Behabe Behobu.
Kannst du mir das bitte buchstabieren? Ich würde es gerne als Folgentitel nehmen. Nee, ich glaube, Tohu Behabu hatten wir schon mal als Folgentitel.
Das geht ja, aber nicht Tohu Behabe Behobu.
Ja, aber dann, wie schreibe ich denn das? Ich sag jetzt nicht, wie du sprichst.
Na, Tohu Behabe Behobu. Das kann man schon aufschreiben, aber es ist, man muss eben sich das 32 Mal anhören.
Das wird nicht besser. So.
Okay, nee, gut. Dann denke ich mir auch jedes Mal anders.
Dann denke ich mir was aus, wie man das schreibt, nicht wahr? Ja. Nee, es ist sehr schön bei euch. Stimmt, bei euch steppt ja der Bär. Und genau, nicht nur der. Morgen. Denn ihr feiert ja dicke Dinge.
Dicke Dinge, genau. Und es ist auch so, dass eine herzallerliebste Frau Geburtstag hat und deshalb diese Feier stattfindet.
Haben wir ja gesagt quasi, feiert dicke Dinge.
Genau, dicke Dinge, so ungefähr.
No offense.
Ja, die hört uns zu. Da müssen wir
Angst kriegen
jetzt.
Ich weiß. Ich vergrabe mich. Übrigens bekam ich von eben deiner lieben Frau eine relativ empörte Nachricht, wie es denn sein kann, dass du eure Flitterwochen so runtergespielt hast hier im Podcast.
Ja, ich hab mir da auch was anhören müssen, zu Recht. Also es ist schon so, ich hätte das Flittern in dem Sinne, weißt du, so nach
das waren eher Wochen
oder sowas, das würde ich nie wollen. Das ist mir irgendwie zu übertrieben. Wir waren einfach wandern. Es war auch wunderschön.
Also die
haben da so Punkte gesammelt.
Sagen wir einfach die Wochen.
Eine Woche.
Sagen wir einfach, die Wochen flitterten nicht, es waren eher Wochen. Oder es war Woche. Es war eine Woche.
Es war eine Hochzeitsreise, aber keine Flitterwochen.
Ja, genau. Herr Stett, also irgendwie ist bei euch im Keller die Internetverbindung auch mal wieder so ein bisschen spannend.
Ja, das ist so, weil das hier übertragen wird durch einen sogenannten Repeater.
Ah ja. Ja. Der sich aber nicht repeated, eat it. Okay.
Nee, eat it, ja.
Ja. Ansonsten, Herr Stett, was hast du sonst zu berichten von deiner Woche? Wenn du jetzt die ganze Zeit zu Hause bist, war dir ja wahrscheinlich total langweilig, oder?
Ja, war natürlich todeslangweilig. Ich bin nämlich am Dienstag natürlich mit Komplikationen nach Hause gekommen, denn ich bin mit dem Zug zurückgefahren.
Na toll.
Und ja, aber daran werde ich mich jetzt gewöhnen müssen, dass es halt so ist, wie es ist. Und ich habe diese Standby-Tickets, die ich schon mal erklärt habe, jetzt bei Lufthansa auch. Das ist schon so, aber der Zug ist definitiv auch eine Option. Und die habe ich gewählt am Dienstag. Aber das ist jetzt alles noch so von Vorbereitungen auf die Feier geprägt jetzt die Woche, weil wir uns jetzt das halt nicht alles an einem Tag machen müssen, sondern nach und nach machen können. Und es kommen Menschen zu Besuch, die zu der Feier nicht können. Ja, und es sind da zum Beispiel jetzt bisher 3 da gewesen, die gefragt haben, ob sie in der Woche können, ob wir da können, und das ist eben schön gewesen. Und haben uns da, also unter dem Vorwand, uns zu helfen, die Feier aufzubauen. Aber natürlich ging es um den Besuch.
Haben euch unter dem Vorwand, euch zu helfen, die Haare vom Kopf gefressen. Sagst du, wie es ist.
Und Arbeit gemacht, genau. Ja, es war natürlich sehr, sehr schön. Das Sinn war der Besuch. Und es wurde uns auch geholfen. Ihnen wird geholfen.
Und da werden Sie geholfen.
Genau. Heute habe ich noch Licht gemacht. Licht. Eigentlich habe ich nur Elektrik erneuert in der Scheune und etwas erweitert. Leicht erweitert. Und das macht immer Spaß, weil man am Ende dann das Ergebnis relativ klar sieht, ob es geklappt hat oder nicht. Entweder es macht Rums, es ist dunkel oder es geht.
Das sind die 3 Optionen. Oder man liegt selber am Boden und zuckt ein bisschen durch die Gegend.
Nee, das verhindert man ja. Das verhindert man ja, indem man die Sicherung rausmacht.
Wenn man schlau ist. Wenn man schlau ist.
Ist dir nicht passiert oder was?
Naja, ich habe das ja wahrscheinlich schon mal im Podcast erzählt, dass ich mal, wie der Elektriker sagt, am Strom genascht habe, weil ich eigentlich im Flur etwas machen wollte, an der Steckdose, und dafür im Flur die Sicherung rausgedreht habe. Dumm nur, dass die Steckdose, die im Flur ist, nicht mit dem Flur auch verbunden war, stromtechnisch, sondern mit dem Bad.
Das ist scheiße.
Und das stand nirgendwo, und deswegen, also ich als quasi Hobby-Elektriker, dachte, wenn du im Flur arbeitest, stellst du halt im Flur die Sicherung aus. Siehe da, katschung, kabum, und da hatte ich eine gewischt gekriegt.
Mit 200. Aber da war die Sicherung dann raus, wahrscheinlich.
Nee.
War schon noch. Also es ist so, dass es solche Elektriker Schraubendreher gibt, die hinten eine Sicherung drin haben, beziehungsweise eine Lampe. Und damit kannst du, die sind isoliert, und damit kannst du die Leitung prüfen.
Ich habe so einen Phasenprüfer, aber dummerweise dachte ich, na gut, wenn du die Sicherung rausdrehst, musst du auch einen Phasenprüfer nicht benutzen.
Das macht man ja trotzdem, weil die Sicherung auch einen Klaps haben kann. Man prüft immer, bevor man anfasst, Junge.
Das weiß ich jetzt auch. Aber Herr Stett, wo wir gerade beim Thema sind, das passt eigentlich ganz gut, weil, wo soll ich anfangen? Bei uns stehen, oder bei mir, ich beziehe es mal auf mich, stehen ein paar Veränderungen im wahrsten Sinne des Wortes ins Haus, beziehungsweise vom Haus aus. Denn ich ziehe um Mich zieht es von dem Südosten Leipzigs in den Norden Leipzigs zurück.
Das ist ja schön.
Also das hätten wir auch privat klären können, aber deswegen, wenn ich dich jetzt einmal hier und du sprichst so frei von der Leber weg über Elektrik, ich könnte da vielleicht ein bisschen Hilfe gebrauchen in den nächsten Wochen.
Ja, was willst du denn machen?
Naja, einerseits müssen diverse Lampen verdrahtet werden bei mir und andererseits muss meine komplette Technik-Beamer-Installation wieder installiert werden in der neuen.
Und du denkst, dass ich das bringe?
Ich sag mal so, ich habe das die letzten zwei Male mit meinem Papa zusammen gemacht, aber sagen wir mal, wie formuliert man es charmant, der wird natürlich auch nicht jünger. So. Und das ist jetzt alles so 10 Jahre schon her. Und den würde ich jetzt ungern an der Elektrik rumfummelnd noch groß auf eine Leiter schicken. So. Weißt du, was ich meine?
Wenn wir das theoretisch das kann ich sehr, sehr gerne machen.
Können. Ich will das bloß ungern immer alleine machen, weil da bin ich dann doch ein bisschen zu sehr Künstler und ein bisschen zu wenig Handwerker, was sowas angeht. Also wenigstens einen, der ein bisschen Ahnung hat, das wäre schon schön.
Willst du mir jetzt sagen, dass ich auch ein bisschen mehr Künstler und weniger Handwerker sein könnte? Nein, willst du nicht. Das fand's nur lustig. Ist gut. Ich mache das sehr gerne.
Ich möchte damit durch die Blume deinen Studiengang würdigen. Ja? Luft- und Raumfahrttechnik. Ich denke mir immer, wer Space Shuttle bauen kann, ja, der kann auch eine Lampe anstöpseln.
Aber weißt du was? Ich kann kein Space Shuttle bauen.
Musstest du die Illusion jetzt kaputt machen, Mensch?
Ja, das ist so.
Also bei uns steht hier ein Umzug ins Haus dementsprechend werde ich jetzt hier so langsam anfangen, meine Sachen zusammenzupacken, den ganzen alten Scheiß mal auszusortieren, den man hier noch so angesammelt hat in den letzten 3-4 Jahren. Und dann geht's zurück ins Zentrum Nord von Leipzig. Da freue ich mich sehr drauf.
Wie schön.
Das sind die Neuigkeiten von meiner Seite. Ansonsten habe ich...
Gratulation.
Ja, danke schön.
Dass ihr überhaupt eine Wohnung gefunden habt.
Ja, danke schön. Das war tatsächlich gar nicht so einfach, aber am Ende
nicht so
schwer wie befürchtet. Also das größte Problem ist tatsächlich, Antworten von den Wohnungshainis zu kriegen.
Ja.
Überhaupt.
Ja.
Weil die so mit Anfragen zugeballert werden im Moment wahrscheinlich, dass sie da gar nicht hinterherkommen. Und wir haben dann aber eine schöne Wohnung gefunden. Wir haben auch eine nette Wohnungsverwaltung gefunden, die auch sehr kommunikativ war. Und dementsprechend ist das alles in trockenen Tüchern, Verträge sind unterschrieben. Und demnächst wird er dann dort eingezogen. So.
Gratulation.
Danke sehr. Ich habe ein neues Guilty Pleasure Rabbit Hole entdeckt. Und ich finde es schade, dass dein Kind schon so groß ist. Sonst hättest du das, also so wie ich dich kenne, hättest du es safe probiert bei deinem Kind. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber bist du schon mal über diese Videos gestolpert, wo Kinder, so ich würde sagen so zwischen 6 Monaten und 1 Jahr, wenn die anfangen zu heulen, kriegen die, wahrscheinlich pädagogisch nicht ganz korrekt von ihren Eltern, einfach so eine Scheibe Scheiblettenkäse ins Gesicht geklatscht. Und die sind sofort ruhig. Es ist so lustig, weil du siehst die richtig, die heulen, dann kriegen die diesen Käse ins Gesicht und wissen vor Schreck gar nicht, was war denn das jetzt? Und vergessen darüber, dass sie heulen. Und das ist aber, diese erstaunten Gesichter sind so herrlich dabei.
Ja, ich habe das auch schon gesehen. Aber das kannst du mit Katzen auch machen. Du kannst Katzen einfach irgendwas auf den Kopf legen und die zucken nur zurück, anstatt sich das wegzumachen. Die laufen dann rückwärts.
Gut, nun kenne ich noch weniger Katzen als kleine Kinder. Aber ich finde das irgendwie so geil, weil so dieser Moment, und das erinnert einen irgendwie auch so an einen selber, dass man doch oft geheult hat oder ja, auch heute noch, man möchte heulen im Moment des Erschreckens. Also in 80% der Fälle ist es ja eigentlich nichts Schlimmes, wenn man heult, sondern man stößt sich ein Zeh und es tut kurz weh, okay, aber das meiste davon ist halt Erschrecken. Und das ist so herrlich, weil dieser Moment, wo sich die Kinder erschrecken, wird quasi mit einem neuen Schreck komplett auf Null gesetzt. Und es ist so unfassbar lustig, diese Gesichter da zu sehen. Kann ich sehr empfehlen. Wenn du mal bei YouTube oder Facebook oder wo auch immer gucken.
Ja, definitiv. Also was ich meine, apropos C-Stoßen. Es gibt da auch diese Videos, die man sich angucken kann, wo Leute nachmachen, wie verschiedene Künstlerinnen sich in C stoßen. Und dann wird die Stimme so nachgemacht. So ein aus diesen Liedern, wo so... Ja, sehr, sehr gut. Mit Shakira, Beyoncé, Katy Perry und so weiter und so fort. Ja.
Es gibt auch,
Das gefällt mir auch.
Es gibt dann auch diese Montagen, wo sich irgendjemand einen Zeh stößt und übelst schreit. Und das wird dann aber exakt passend in irgendwelche Lieder eingebaut.
Das ist auch legendär.
Da gibt es so ein... Da gibt es so zum Beispiel ein Video, wo sich eine so mit der Hüfte irgendwie an so einem Regal oder sowas stößt und dann gibt es so ein Ah! Und das ist so eingebaut so in Michael Jackson Lieder und in alles mögliche andere, was man so kennt, wo sowas halt auch gerne mal dabei ist. Sehr unterhaltsam, kann ich sehr empfehlen. Ja, kann man viel Zeit mit verbringen. Ich habe auch ein neues Hobby.
Das wäre.
Ey, kennst du die App Threads?
Ja. Ich nutze sie aber nicht. Instagram für junge Leute.
Nee, das ist quasi Twitter für gute Leute. Also für gute Menschen, die Twitter-Bubble nicht so mögen, quasi.
Ah.
Und was da aber sehr lustig ist, ist, manche Leute brauchen ja Aufmerksamkeit und die stellen dann total bescheuerte Fragen. Ah, siehst du, und das wollte ich eigentlich vorlesen heute im Podcast. Und ich glaube, das mache ich. Ich muss mal ganz kurz gucken, ich muss mal mein Handy anstellen und hoffe, dass mir hier die AirPods nicht wegfliegen. Moment. Ich bin gleich bei euch. So, Herr Stett, kannst du mich noch hören?
Sehr gut, aber ich glaube, ich komme aus dem falschen Gerät jetzt, oder?
Nee, jetzt passt. Ich habe es glücklicherweise rechtzeitig geschafft. Ich möchte euch nämlich...
Herr Polos und Technik ist nämlich so eine Sache.
Ja, es ist furchtbar. Ich möchte euch nämlich mal ganz kurz... Es ist natürlich, sagen wir mal, es basiert zu 99% auf Pipi-Kaka-Humor, dieser ganze Thread. Aber er passt irgendwie auch ein bisschen, deswegen möchte ich ihn gerne vorlesen. Also der Ausgangs, das Prinzip ist immer folgendes, du hast einen Post und darauf reagieren Leute mit Kommentaren. So. Und in den Kommentaren kann sich dann aber wieder auch eine Unterhaltung selber entwickeln. Und es war also so, dass der Ausgangspost war, dass der Vater geschrieben hat, dass das Kind reinkam und sagte, Papa, was hörst du? Und dann sagte er, ach, nur etwas alte Musik aus meiner Jugend. Und da fragte das Kind, etwas von Mozart? Daraufhin habe ich kommentiert, er hätte ja auch Hildegard von Bingen sagen können.
Ja, sehr gut.
Daraufhin hat jemand anders kommentiert, du hast dich leicht verschrieben, die heißt Hildegard von Bengen und hat darunter ein GIF gemacht, oder ein GIF, wie auch immer das heißt, wo jemand headbangt, sozusagen so ein Metal. Da habe ich drunter geschrieben, nee, du meinst Helga von Wacken, aber das passiert den Besten. Geschrieben, ist das nicht ihre Großcousine väterlicherseits, aber bei dem ganzen Durcheinander? Daraufhin habe ich geschrieben, nee, das war Frieda von Wummern. Dann sagt er, okay, ich sag ja das ganze Durcheinander, aber Doro von Warlock ist doch auch mit denen verwandt, oder nicht? Ich meine, die kommt aus dem griechischen Zweig der Familie, väterlicherseits. Oh. Habe ich geschrieben, nee, die war als Politikerin zuständig für proktologische Probleme, aber klar, es sind einfach zu viele. Daraufhin schrieb er, Sodom und Gomorra, wobei ich mich schon lange frage, wann die zweitgenannte Band ein neues Album veröffentlicht, weißt du Näheres? Darauf schrieb ich, soweit ich weiß, geht die Band Proktologische Probleme nächstes Jahr mit ihrem neuen Album Alles für den Arsch auf große Welttournee. Daraufhin seine letzte Antwort, und Gomorra geht mit denen als Vorband auf Tour, wobei ich auch schon Gerüchte gehört habe, dass The Diarrheas als Secret Act ebenfalls dabei wären. Wenn, wann, wie oft und wo ist aber immer wieder eine Überraschung. Also, sagen wir mal, wir haben uns ein bisschen verloren in diesem Thread.
Sehr, sehr schön, sehr gut.
Aber was man daran gut sehen kann...
Da hat jemand Humor bewiesen.
Absolut. Was man daran auch gut sehen kann, ist das schauspielerische Prinzip des immer weiter eskalieren Lassens. Ja, also das ist bei allem Quatsch, kann man jetzt an der Stelle noch was lernen. Das ist tatsächlich eine Technik der Improvisation, wenn Schauspieler improvisieren sollen, dann wirst du niemals jemandem widersprechen, wenn er etwas sagt, sondern du versuchst, das noch absurder vorzuspinnen. Das heißt, du musst natürlich spontan darauf irgendwas erfinden, das ist klar, aber du nimmst quasi immer wieder den dir gegebenen Ausgang, um da noch einen draufzusetzen. Das machen manche Menschen ganz natürlich in Unterhaltungen, wenn sie das Gefühl haben, bei allem, was man sagt, irgendwie noch einen draufsetzen zu müssen. So à la, ich habe gestern einen 10 cm langen Fisch gefangen und der andere dann sagt, das ist ja nicht schlecht, aber ich habe neulich schon mal einen 20 cm langen Fisch gefangen, so dieses Prinzip. Und das kann auch schnell ziemlich nervig werden, aber wie gesagt, im Schauspiel ist das eine relativ bekannte Technik und auch eine relativ beliebte Technik, um Improvisation füllen zu können. So, habe ich irgendwie noch die Kurve gekriegt von etwas eher, sagen wir mal, Pipi-Kaka-Humorigen zu etwas Edukativen.
Ja, wir sind ja auch hier ein Vertrauenspodcast.
So ist es.
Und Wissenspodcast sind wir auch. Und Ulk und überhaupt. Alles, was wir wollen. Sag mal, hast du irgendwelche Kategorien vorbereitet?
Na, ich habe auf jeden Fall drei Dinge.
Ja.
Drei Dinge, die du nämlich ungerecht finden tust.
Uff, nur ich soll mich auf drei beschränken.
Ja.
Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Da muss ich mir irgendwas nehmen, ne?
Ja, das ist das
vor allem, eine Kategorie. Da kann man mir jetzt quasi nur vorwerfen, dass ich nicht das Richtige gewählt habe.
Natürlich, das ist ja der Sinn, dass man dir etwas vorwerfen kann. Und deswegen machen wir die Kategorie.
Okay. Ungerecht. Ja. Also unfair. Unfair ist. Umverteilung. Also wenn die Verteilung des Reichtums in der Gesellschaft ist unfair, müsste umverteilt werden. Mhm. Dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer, so ganz abstrakt und plakativ gesagt. Es ist unfair, dass Leute über die Zukunft anderer entscheiden, die das aber nicht mehr betrifft und die auch so entscheiden, als würde es sie nicht mehr betreffen. Mhm. Da ist es unfair, weil man dann die letztgenannte Gruppe nichts dagegen tun kann. Und unfair, ja, ich habe das jetzt relativ allgemein gehalten, aber unfair ist es, wenn man 4 Eise hat, ja, aber zu dritt ist und einer kriegt 2.
Das stimmt. Das finde ich mit
auch unfair.
Das Unfairste, was es gibt. Ja.
Ja.
Zu deinem ersten hätte ich noch was zu ergänzen, weil ich glaube tatsächlich nicht anders. So wie es aktuell verteilt ist, ist es unfair. Das ist richtig. Ich glaube aber nicht, dass das Problem ist, dass die Reichen viel haben und die Armen immer weniger kriegen. Ich glaube, das Problem ist prinzipiell, dass wir eine beschissene finanzielle Bildung haben. Das ist ich habe ja letzte Woche angedeutet, dass ich mich im Laufe der letzten 12 bis 18 Monate relativ intensiv mit Finanzen und wie man Finanzen sortiert und ordnet beschäftigt habe. Ich werde das jetzt nicht ausführen, weil ich erstens weiß, dass es dich langweilt und zweitens, weil...
Es langweilt mich zu Tode.
Weil das soll jetzt auch keine Anlageberatung werden oder irgendwas. Fakt ist aber, dass mir aufgefallen ist, dass viele Dinge, die ich dort gelesen habe, die ich dann umgesetzt habe, mir sofort geholfen haben, bestimmte Dinge in viel bessere Bahnen zu lenken. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass ich mir sehr, sehr sicher bin, dass das absolute Basics sind, die man auch in der Schule schon gehört haben muss, eigentlich. Die Frage, wie viel Konten brauche ich? Die Frage, wie verteile ich eigentlich sinnvoll mein Geld auf die Konten, zu welchem Zweck, was lege ich an, wie kann ich anlegen? Dass wir davon in der Schule gar nichts hören. Das spiegelt sich, glaube ich, vor allem wieder in der Art und Weise, wie die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht. Ich habe zig Bücher darüber gelesen, über das Thema zuletzt. Im Moment lese ich ein relativ interessantes, auch wenn der Charakter dahinter eher streitbar ist, von Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad, ist ein absoluter Bestseller seit 30 Jahren in Amerika gefühlt, wo es darum geht, dass er ist Unternehmer selber, er ist auch Multimilliardär oder Multimillionär wenigstens, dass er aufgewachsen ist mit einem quasi reichen Vater, was letztendlich der Vater seines Freundes war, der sich aber um ihn immer mitgekümmert hat, und mit einem ärmeren bzw. nicht so wohlhabenden Vater, was sein leiblicher Vater war, der im Prinzip als Akademiker angestellt war. Und da geschildert zu kriegen, wie im Prinzip die Perzeption von Geld und wie man mit Geld umgehen soll, auseinandergeht, das finde ich hochspannend, weil das zeigt tatsächlich, dass Bildung, was Finanzen angeht, genauso wichtig ist wie Bildung in allen anderen Sektoren. Und das ist, glaube ich, tatsächlich eher der Kern des Problems. Ja, das Problem beschreibt auch, beziehungsweise das, was du beschreibst, ist das Resultat, glaube ich, eher. Also das ist sozusagen das Ergebnis aus der mangelnden finanziellen Bildung in den letzten, ich weiß nicht, ich glaube, finanzielle Bildung hat noch nie eine Rolle gespielt bei uns in der Schule.
Also es ist definitiv nicht nur die finanzielle Bildung, sondern dass auch gewisse Leute einfach weniger Geld bekommen. Also dass viele Jobs schlechter bezahlt werden als andere. Also es ist schon so, mein Gehalt ist was ganz anderes als das Gehalt von den Leuten, die Flieger hinterher putzen. Und das
ist total
Faktoren höher.
Das ist total richtig. Trotzdem behaupte ich, jeder kann aus seinem Gehalt so viel rausholen, dass er am Ende zumindest nicht am Hungertuch nagt. Das funktioniert, wenn man weiß, wie man mit Geld umgeht, wo man Geld hinlegt. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da der große Finanzguru bin, um Gottes Willen, aber es gab in den letzten Jahren so 1-2 Punkte, wo ich festgestellt habe, da ist weniger Heu, als da eigentlich Heu sein sollte, was auch mit einer Pandemie zusammengehangen hat, und habe halt geguckt, woran liegt's, wo sind die Probleme, wo kann ich umbasteln. Und dieses Umbasteln hat sofort Wirkung gezeigt, und das ist... Das kannst du vom Großen ins Kleine rechnen. Das ist unabhängig davon, ob du, keine Ahnung, 1000 Euro netto hast, 2000 Euro oder was auch immer. Ja? Also ich, wie gesagt, ich will jetzt hier nicht zu weit ins Detail gehen, aber ich glaube schon, dass man auch aus einem sehr geringen Einkommen mehr machen kann, lass es mich so formulieren. Und wenn man im Monat 10 Euro weglegt. Genau.
Also das ist unstreitbar, dass man mehr draus machen kann, aber die Chancengleichheit ist trotzdem nicht gegeben. Also das ist ja, schon so, dass Leute aufgrund ihrer, das ist auf jeden Fall so.
Es gibt da auch verschiedene Faktoren. Ne? Also ja. Du musst auch gucken, wenn jemand aus dem sozialen Brennpunkt kommt, dann hat er deutlich weniger Aufstiegschancen karrieretechnisch als jemand, der in einer, ich sag mal, mittelständischen Familie aufgewachsen ist. Das ist nun mal so. Genau. Das Problem haben wir, das ist richtig. Es ist auch so, dass natürlich bestimmte Jobs viel zu hoch bezahlt werden und andere Jobs viel zu wenig bezahlt werden. Auch das ist ein Punkt, stimme ich dir komplett zu. Dass aber die Arm- und Reichschere so weit auseinandergegangen ist, das liegt ja auch daran, dass der Mittelstand quasi immer weiter nach unten gedrückt wird. Und das liegt nicht nur an hohen Steuern, sondern es liegt meines Erachtens auch daran, dass über Jahrzehnte gesagt wurde, wenn du kein Eigenheim besitzt, so nach dem Motto, dann bist du nichts. So, es wurde immer gepredigt, dein Eigenheim, das ist deins und das brauchst du, und damit du erfolgreich bist. Dass das aber für die wenigsten Menschen eigentlich Sinn macht, so ein Eigenheim zu haben, wenn man es mathematisch mal durchrechnet am Ende, das wird dann eben verschwiegen. Und das sind so Dinge, die ich meine. Es wird dann immer suggeriert, wenn du das machst, wird alles gut. Und da fehlt mir aber eigentlich so ein bisschen Grundbildung, was Finanzen angeht, schon von der Schule her, um zu sagen, für wen lohnt sich das überhaupt? Und das sind relativ einfache Zahlen, für wen sich das lohnt, sich ein Haus zu kaufen oder eben eine Wohnung zu kaufen. Und für wen sich aber eben Mieten dann auf lange Sicht doch eher rentiert. Und wenn du guckst, was die reichsten Nationen sind, kannst du zum Beispiel die Schweiz nehmen, da besitzen deutlich weniger Grund und Boden als zum Beispiel in Deutschland oder USA.
Es hat sicher auch noch andere Gründe, die ich nicht verstehe. Ich kann da wenig mitreden. Mir war es nur wichtig, den Punkt rüberzubringen, dass es nicht nur daran liegt, sondern eben auch daran, dass die Chancengleichheit nicht gegeben ist.
Es ist ja nie nur schwarz und weiß. Ja. Also natürlich ist es immer ein Konglomerat aus verschiedenen Punkten. Aber das ist für mich, also das, was ich sehe, ist eigentlich mit, zumindest wenn ich von mir ausgehe, für mich einer der Hauptpunkte.
Ja. Also bei mir, ich kann da, wie gesagt, über solche Sachen, da habe ich mich nicht informiert. Da kann ich kaum mitreden. Insofern vielen Dank für deine Ausführungen.
In dem Zusammenhang kann ich sehr empfehlen, wenn wir da gerade einmal sind, das passt nämlich sehr gut zu meiner Empfehlung der Woche, die Netflix-Serie How to Get Rich. Klingt ein bisschen scammy, aber geht tatsächlich darum, dass jemand, der beruflich einfach Menschen hilft, ihre Finanzen stabiler aufzustellen, zu verschiedenen Familien oder beziehungsweise verschiedenen Paaren oder Personen aus verschiedenen Ständen sozusagen geht, also Leuten, denen es besser geht, Leuten, denen es schlechter geht, aber sie haben irgendwie alle finanzielle Probleme und spricht mit denen. Und da geht es eben genau auch um diese Themen. Also was macht für einen selber Sinn und was nicht? Und man sieht einfach, dass sich Leute total von dem Eindruck, den sie nach außen erwecken wollen, beeinflussen lassen in den Entscheidungen für ihr eigenes Geld. Und das ist total tödlich oft. Also kann ich wahnsinnig empfehlen, ist sehr unterhaltsam. Der Typ, der das macht, ist auch super super lieb. Also der ist ein super sympathischer Kerl, finde ich. How to Get Rich auf Netflix. Sind, glaube ich, 8 Folgen, 40 Minuten oder so. Ist also auch relativ schnell binge-gewatcht.
Ich merke Folgendes, nicht nur wegen deiner Ausführungen, eigentlich gar nicht deshalb. Es war ein anstrengender Tag. Ich merke, dass die Augen so langsam, obwohl es jetzt noch nicht mal um 8 ist, mir sagen, Digi, du musst heute noch Chili kochen. Wir müssen in die Pötten kommen.
Dir sagen deine Augen, Digi, du musst heute noch Chili kochen. Na, da hast du aber eine komische
Kombination. Naja, weil die zufallen und dann sage ich mir selber, das kann jetzt aber noch nicht sein, weil
du musst noch Chili kochen. Ja. So, genau. Dann lass mich noch ganz kurz 2 Sachen sagen.
Nicht sofort. Einfach nur so langsam sich das zu überlegen.
Ja, ja, deswegen sage ich ja noch 2 Sachen.
3.
3. Also, das eine ist, wenn wir hier fertig sind, dann darf ich CD abhören.
Uff. Was macht man da?
Naja, im Wesentlichen schaue ich mir die Datei, die unser Tonmeister uns geschickt hat. Also ich höre mir die nicht an, sondern ich höre mir die an und schreibe nieder, wo ich Verbesserungspotenzial gerne hätte. Und dann guckt er in seinem schlauen Archiv nach, ob er besseres Material hat und schneidet das dann da hoffentlich rein.
Ist das Amakord?
Das ist Amakord.
Oder... Ah ja, ist ja schön. Macht das jeder von euch, das Abhören?
Ja, Also
jeder macht das für sich, genau, sozusagen.
Genau. Und dann wird quasi zusammengetragen und meistens, ich meine, wir kennen uns ja gut, meistens sind die Punkte auch relativ gleich. Also es ist dann schon auch so, dass viele dann vieles auch hören. Genau, so ist das. Dann fahre ich morgen einmal mehr nach Enniger. Dort werden wir Konzert singen und dort sitzen auch sehr treue Hörer unseres Podcastes. Liebe Grüße, wir freuen uns sehr auf morgen. Beziehungsweise von euch aus gestern, haha. Und dann bin ich das erste Mal seit langer Zeit mal wieder so richtig hyped.
Und zwar. Ist high?
Hyped. Ja.
Ah.
Und zwar wird es am Anfang November auf Netflix, ja schon, auf Disney Plus eine Doku geben, auf die ich richtig Bock habe. Weißt du, was das für eine Doku sein könnte, Herr Stett?
Eine Doku über die nordatlantischen Buckelwale.
Falsch. Aber nice guess. Nein, also die Doku wird sein über das Leben und Wirken von John Williams.
Das ist gut. Und, aber der lebt schon noch, ne?
Ja, der lebt noch, aber es ist eine sehr ausführliche Dokumentation offenbar, die quasi sein Lebenswerk ehren soll. Und da habe ich richtig Bock drauf, weil...
Ah, ich auch. Richtig gut.
Abgesehen davon, dass der Mann natürlich unfassbare Filmmusiken geprägt und komponiert hat, finde ich ihn einfach als Person auch total spannend. Also ich finde die Interviews, die er gibt, absolut reflektiert immer. Es scheint ein super netter Zeitgenosse zu sein. Ist mittlerweile, glaube ich, auch über 90 und dirigiert
deutlich, selber, ja,
und schreibt. Und das ist schon wirklich Wahnsinn und es nötigt einem Respekt ab. Und wenn man sich dann noch anguckt, dass es so Leute wie Herbert Blomstedt gibt, der mit 97 jetzt gerade wieder dirigiert hat im großen Saal im Gewandhaus, dann komme ich schon langsam irgendwie an den Punkt, dass man das Gefühl hat, dass Musik die Leute doch etwas älter werden lässt.
Punkt. Ja, unbedingt. Also das ist wirklich irre, wenn man sich überlegt, 97, was diese Person alles erlebt hat und geprägt hat. Weißt du, als ich geboren war, war dieser Mann, wie heißt das, Kapellmeister im Gewandhaus. Ja?
Ja.
Und es ist so, dass der da schon 70 war. Ja. Das musste der mal auf der Zunge zergehen lassen. Der war da auch schon alt, weißt du? Und jetzt ist er halt uralt. Ja, das ist das Verrückte an der ganzen Sache. Ja. Und das geht nie in meine Birne rein, solche Dinge.
Ich stelle bei all diesen Leuten fest, ob du jetzt John Williams nimmst, ob du auch einen Warren Buffett nimmst, ob du einen Herbert Blomstedt nimmst, was all diese Leute gemein haben, habe ich das Gefühl, die sind total im Reinen mit sich. Also die strahlen eine Freude aus, die strahlen eine Freundlichkeit aus, auch jedem gegenüber. Du hast total das Gefühl, die haben richtig Bock einfach auf das, was sie machen und die haben für jeden irgendwie ein Lächeln übrig. Und das ist tatsächlich was mir in unserer Gesellschaft oft abgeht. Also einfach, also ich glaube, das ist auch ein bisschen was Deutsches, dass wir einfach sehr auch fokussiert sind oft auf die negativen Dinge, anstatt nach vorne zu schauen und auch mal dankbar zu gucken, was wir haben. Und ich weiß, wie wir ja gerade schon ausgeführt haben, es gibt eine große Schere zwischen Arm und Reich. Aber ich glaube schon, dass es uns im Verhältnis zu anderen Ländern noch sehr, sehr gut geht hier. Und ich finde, man kann jeder Reinigungskraft, jedem Müllmann oder jeder Müllfrau, warum nicht guten Tag sagen, ja? Warum nicht freundlich grüßen? Das tut nicht weh.
Unbedingt. Das hat nicht, also immer. Auch den Arschlochmanagern kann man grüßen. Gerade die muss man grüßen. Wenn dir jemand auf den Sack geht, sag ihm, schönen guten Tag, wie kann ich dir helfen?
Genau.
Und das ist die Einstellung, wenn man die hat, macht man sich das Leben leichter.
Wirklich. Und vielen anderen auch.
Ja. Und das ist vielleicht ein gutes Wort, oder?
Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Jetzt machst du noch schnell hier deinen lyrischen Akkus und dann...
Ja, es tut mir leid, dass ich jetzt so ein bisschen... Nein, ich wollte eigentlich nicht drängeln, aber ich merke, dass nur noch Dünnes aus meiner Fresse kommt. Ja.
Ich wünsche euch allerseits eine wunderschöne Woche. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Zugehört haben. Herr Stett, ich wünsche dir eine wunderschöne Arbeitswoche, wenn es denn soweit ist. Bleib gesund. Da macht sich meine Stimme gerade glatt vom Acker. Bleib gesund und seid nett zueinander.
Unbedingt. Das wünsche ich allen Menschen, die uns zuhören und darüber hinaus allen anderen und euren Familien, denen auch. Habt eine schöne Woche. Wiglaf Droste, Wasabi de Nogetan Gedichte, Kunstmann Verlag, Seite 21. Singular und Plural, katholisch. Der Papa-Papa-Paprika spricht gern in der Basilika. Warum spricht er nie im Basilikum? In diesem Sinne.
Spitze.
Weiter so.